Frau Klöpfer, Sie haben ein Buch geschrieben, es nennt sich Aufstand der Unterschicht, Untertitel Was auf uns zukommt. In diesem Buch versuchen Sie, das Milieu der Unterschicht zu beschreiben und Sie versuchen zu beschreiben, welche gesellschaftlichen Probleme denn diese Unterschicht verursacht. Wie ernst ist denn das Szenario gemeint, das Sie am Anfang entwerfen? Da wird von München erzählt, wo die Angehörigen der Unterschicht ins Zentrum strömen und gewissermaßen die Reichen und Privilegierten bedrängen. Ein bisschen ein apokalyptischer Entwurf. Wie wahrscheinlich ist es, dass es so kommt, wie Sie es hier andeuten?
Ich finde, dass wir damit von der Wirklichkeit gar nicht so weit weg sind. Wir hatten jetzt in Berlin ist nicht München, aber wir hatten in Berlin vor ein paar Jahren eine unruhige Zeit im Wrangelkiez. Da ging es wirklich hoch her. Wir haben in Hamburg, in Hannover, wir haben das alles schon erlebt, so Aufruhr. Wenn eine Welle entsteht, die sich über die Republik verbreitet, warum soll das so abwegig sein, dass nicht auch bestimmte Leute aus der schlechten, in Anführungszeichen deklassierten Gesellschaft in die Münchner Innenstadt ziehen und denen, die was haben, buchstäblich zu Leibe rücken, wenn wir uns nicht weiter diese Ruhe erkaufen, was schwer finanzierbar wird auf Dauer.
Ja, sie widerspricht ein bisschen der Vorstellung, die man von der Unterschicht hat, dass sie eben nicht besonders aufstandsorientiert ist, sondern eher apathisch. Sie ist in großen Teilen gesellschaftlich unsichtbar.
Das ist ja gerade das Problem und das ist wahrscheinlich langfristig auch ein Trugschluss. Wir hatten unlängst eine Diskussion, angestoßen von einem Professor aus Chemnitz, über die Kürzung von Hartz IV-Sätzen und die Möglichkeiten, von sehr viel weniger Geld zu leben. Noch ist diese Schicht lethargisch, vermeintlich apathisch. Die Jugendlichen sind es vielfach nicht mehr. Die nehmen sich inzwischen schon längst von der Gesellschaft, was sie meinen, was ihnen zusteht. Ich denke, wenn wir da rangehen müssen, Sozialleistungen zu streichen in 10, 15 Jahren, dann werden wir andere Reaktionsweisen sehen. Aufstand der Unterschicht ist sicher nicht in Form eines organisierten Aufstands gemeint, wobei das auch kommen kann, sondern das ist natürlich auch symbolhaft für eine Auflehnung gegen die Mittel- und Oberschichten, gegen das Establishment. Ich denke, ganz unwahrscheinlich ist es sicher nicht.
Wenn wir über die Unterschicht sprechen, haben wir ja ein kategoriales Problem, denn es ist nicht klar, was unter diesem Begriff genau gefasst wird. Es gibt konkurrierende Begriffe, alte Begriffe wie den Begriff der Unterklasse. Es gibt aber auch neuere Begriffe wie den des Prekariats. Wenn Sie zunächst überhaupt erstmal versuchen sollten, anschaulich zu machen, was und wer unter diesem Begriff, welche gesellschaftlichen Schichten unter diesem Begriff eigentlich befasst werden.
Nach meinen Recherchen hat sich ergeben, dass Unterschicht im Grunde so drei Merkmale hat, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Das ist erstens eine gewisse prekäre materielle Situation. Damit meine ich nicht physische Armut im Sinne, dass man verhungern müsste, aber eine prekäre Situation in materieller Hinsicht, die einem letztendlich wenig Chancen bringt. Das paart sich dann oft mit einer gewissen Bildungsferne. Und schließlich zum Dritten mit einer Form von Sozialisation und daraus entwickelten Verhaltensweisen, die dazu führen, dass sich die eigene Situation verfestigt. Und dazu gehören zum Beispiel ganz selbstverständlich vorgetragene Ansprüche auf staatliche Transfers.
Sprechen wir über den ersten Punkt. Sie haben gesagt, die materielle Situation dieser Menschen. Man kann ein anderes Wort dafür verwenden, Armut. Zu diesem Thema ist von der Bundesregierung ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben worden. Es ist entstanden der dritte Armuts- und Reichtumsbericht im Jahr 2007. In diesem Armuts- und Reichtumsbericht sind die verschiedenen sozialen Schichten gewissermaßen auch statistisch erfasst. Wie sieht die soziologische sozusagen Sichtung dieser deutschen Gesellschaft überhaupt aus?
Also zunächst mal muss man sagen, dass die Bundesrepublik bis ins Jahr 2000 hinein es abgelehnt hat, eine solche statistische Bestandsaufnahme seiner Bevölkerung überhaupt zu machen. Dann wurde unter Gerhard Schröder letztendlich die Regierung beauftragt, endlich mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Wer hat hier in Deutschland eigentlich wie viel Geld, wie viel Einkommen, wie viel Chancen? Und dann hat man plötzlich festgestellt, dass das reiche Deutschland ein erhebliches Armutsproblem hat und das jahrelang nicht hat wahrhaben wollen. Man muss dazu sagen, dass die Bundesregierung sehr lange die Zahlen zurückgehalten hat. Sie sind natürlich sehr brisant.
Ich habe mir den Armuts- und Reichtumsbericht mitgebracht. Da sind also verschiedene statistische Erhebungen parallel aufgeführt. Genau. Die kommen immer zu etwas unterschiedlichen Prozentzahlen.
Und
Sie führen in Ihrem Buch, ich sage mal, die extremste Zahl vor. Sie sprechen von 18%.
Genau, das sind die Zahlen aus dem sozioökonomischen Panel.
Genau. Wir wollen jetzt nicht auf die Details dieses Panels eingehen, sagen, denn es sind sehr komplizierte Erhebungen, Mikrozensus, manche mit größeren Zahlen an Befragten, manche mit kleineren. Ja. Aber wir können doch zumindest so viel festhalten, die Zahl, in diesen Berichten als Arme aufgeführt werden, beläuft sich zwischen 13% und 18%.
Genau.
Und wenn Sie zu dem Begriff der Armut etwas sagen, denn man muss ja zunächst mal ein Definitionskriterium einführen, um zu sagen, was ist überhaupt Armut?
Ja, Armut ist in Deutschland natürlich nicht absolut, sondern relativ definiert. Das ist ganz wichtig, weil wir im physischen Sinne Armut so nicht haben. In Deutschland muss niemand verhungern. Und als arm oder armutsgefährdet gilt derjenige, der 60% und weniger des verfügbaren Medianeinkommens hat. Und das Medianeinkommen ist genau das Einkommen, was die reiche Hälfte von der armen Hälfte der Bevölkerung trennt. Also das mittlere Einkommen. Es ist nicht das Durchschnittseinkommen.
Ja, wir können da eine Zahl nehmen. 781 Euro monatlich wäre 60% des Medianeinkommens, die dann definieren, ob jemand arm ist oder ob jemand in diese Definition der Armut fällt oder nicht.
Und man muss dazu sagen, dass diese Grenze natürlich willkürlich gesetzt ist. Man kann auch sagen, wir nehmen 50% des Durchschnittseinkommens oder man sagt, Armutsrisiko gefährdet sind schon Leute, die bei 70% des Medianeinkommens liegen. Das kommt ganz drauf an. Das ist eine politische Konvention, auf die man sich innerhalb der Europäischen Union geeinigt hat. Die ist sehr umstritten. Man kann die Norm rauf oder runter schieben und entsprechend verändern sich die Armutszahlen. Es gibt eine sehr kluge Definition des Nobelpreisträgers Sen, der gesagt hat, Armut ist im Grunde nichts anderes als die beschränkte Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Und wenn man dann diese 781 Euro monatlich verfügbares Einkommen hernimmt, dann glaube ich, trifft diese Definition sehr, sehr genau zu. Denn mit 781 Euro im Monat kann man sich nicht verwirklichen und schon gar nicht kann man aus sich selbst wirklich etwas machen.
Dieser Satz, wenn ich das richtig sehe, entspricht so ungefähr dem, was ein Hartz-IV-Empfänger erwarten kann, der ja Wohngeld bekommt, plus einen Mindestsatz, der bei 350 oder 60, ich weiß nicht genau, Euro liegt, sodass wir ungefähr auf diese 780 Euro kämen für ein Alleinstehenden. Man muss immer dazu sagen, für jemand, der Familie hat, ist dieser Satz hier berechnet bei 1640 Euro. Nach diesen Zahlen würde eben bei 18% angenommen, so ungefähr jeder Fünfte von Armut in Deutschland betroffen sein. Und es gibt noch eine andere Zahl. Ohne soziale Transferleistungen wären es sogar 25%. Also das scheint ungeheuer viel zu sein.
Das ist ungeheuer viel und das ist ja auch das Paradox in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Sie wird auf der einen Seite reicher, der Reichtum steigt ganz enorm und sie wird auch ärmer. Und über Armut an sich, sich den Kopf zu zerbrechen, ist schon richtig. Das Schlimme in Deutschland ist nur, dass Armut sich immer mit Chancenlosigkeit paart. Dass wir das nicht getrennt kriegen. Und das muss man eigentlich aufbrechen. Also in einer meritokratischen Gesellschaft, in einer Leistungsgesellschaft wird es Armut immer geben. Und es muss Armut auch geben, sozusagen als Risiko, wenn man nichts leistet. Das ist wahrscheinlich ganz wichtig. Das ist ein Anreiz für Leute, sich auch daraus wegzubewegen, sich anzustrengen, Geld zu verdienen, sich zu bilden, fortzubilden und so weiter. Nur, wenn die Möglichkeiten, sich aus dieser Armut herauszubewegen, von der materiellen Ausgangsposition abhängen, wie es in Deutschland immer mehr der Fall ist, dann haben wir ein Problem, weil sich dann die Leute aus der Schicht nicht mehr herausbewegen können. Und das ist auch das eigentlich Neue, meines Erachtens, an der Armut.
Sie sagen also, Armut verfestigt sich. Wer arm geboren ist, bleibt arm.
Das ist so.
Warum ist es so?
Weil die Perspektiven fehlen. Also man hat es im Grunde bei diesen Sozialhilfekarrieren, wenn bestimmte Menschen in unserer Gesellschaft nicht gebraucht werden, weil sie zu wenig wissen und zu wenig können, weil die einfachen Arbeitsplätze weggeblasen wurden von der Globalisierung, verschwunden sind, weil die Wirtschaft für diese Menschen keine Beschäftigung mehr hat, dann wird ihnen die Perspektive fehlen. Und dann wird es ganz schwierig sein, dass man, wenn man in einer solchen Lage ist, seine Kinder mit einer Perspektive aufzieht. Und das stellen wir in Deutschland jetzt sehr, sehr häufig fest. Also die Menschen, denen die Perspektive fehlt, die können das an ihre Kinder nicht weitergeben. Und die Kinder wissen bereits heute im Alter von 8 bis 11 Jahren schon sehr genau, wo sie mal landen werden. Und das ist eigentlich ein Zustand, der unhaltbar ist.
Das Neue wäre, dass diese Menschen die einfache Arbeit verrichten können, die also nicht im akademischen Bereich tätig sind, der heute in der Wissensgesellschaft besonders nachgefragt wird, dass für diese Leute eben nicht mehr genügend Arbeit zur Verfügung steht, sei es, weil sie durch Automatisierung verschwunden ist, sei es, weil sie verlagert wurde, Sie haben von Globalisierung gesprochen, in andere Länder, wo billigere Löhne gezahlt werden, dann stellt sich die Frage gewissermaßen, was passiert mit diesen Menschen, deren Arbeit nicht mehr gesellschaftlich gebraucht wird?
Genau, das ist die ganz große Frage. Das ist auch das wirklich die neue Frage. Früher war das so, dass wir natürlich einfache Industriearbeiter hatten. Wir hatten das Proletariat, wir hatten die Arbeiterklasse, die klassische, die durch ihre Brauchbarkeit und Unentbehrlichkeit auch Macht hatte. Sie konnte dann sich organisieren und organisiert für ihre Rechte kämpfen, für bessere Arbeitsbedingungen, für die Absicherung gegen die großen Risiken des Lebens und so weiter und so fort. Das ist ja das Interessante an der eigentlichen Arbeiterbewegung. Die ist aufgestiegen wie in einem Fahrstuhl. Sie hat sich auf die Mittelschicht zubewegt. Wenn es heute eine Klasse von Menschen gibt, die nicht mehr gebraucht werden, dann haben die überhaupt keine Möglichkeit, gegen irgendetwas anzukämpfen. Und das ist das eigentlich Neue. Sie haben dann keine Perspektive. Wogegen sollen sie sich auflehnen? Das ist auch deswegen dann so einfach, sie einfach auszublenden, was Deutschland jahrelang gemacht hat. Also unser Eins hat, also aus der guten Mittelschicht, hat das Problem ausgeblendet. Die Bundesregierung wollte es auch nicht wahrhaben, hat sich erst seit 2000 damit befasst, obwohl kluge Wissenschaftler wie zum Beispiel Lord Dahrendorf schon vor 20 Jahren gesagt haben, dass da etwas auf uns zukommt, das wahrscheinlich eines der brisantesten gesellschaftlichen Probleme werden wird, die wir in Zukunft bearbeiten und auch lösen müssen.
Es sind ganz bestimmte Gruppen innerhalb unserer Gesellschaft, die von dieser Thematik der Armut oder der Unterschichtszugehörigkeit besonders betroffen sind. Ich habe mir hier ein paar Begriffe notiert. Die Arbeitslosen, ist klar. Die Kinderreichen, ist nicht unbedingt von vornherein so klar. Zeitarbeiter, Schwarzarbeiter, Minijobber, Migranten, Alleinerziehende. Wenn Sie dazu nochmal was sagen, wer denn besonders gewissermaßen prädestiniert ist in diese Unterschicht, sei es abzugleiten, sei es dort gefangen zu bleiben.
Das sind ja verschiedene Kategorien, die sich an ganz verschiedenen Merkmalen festmachen. Was wir ganz eindeutig wissen, ist, dass diejenigen, die nicht viel können, die größte Gefährdung haben, irgendwann zu dieser Unterschicht zu gehören oder schon dort drin sind. Das ist einmal das Erste. Das sind weitestgehend die gering Qualifizierten. Deswegen haben wir auch eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Das ist ja die gute Nachricht des Buches. Und das Zweite, und das ist für diese Republik ein Skandal, sind die kinderreichen Alleinerziehenden. Denn Kinder machen in Deutschland arm. Allen staatlichen Transfers zum Trotz, wer Kinder heute gut aufziehen will, der hat im Grunde weder die Chance zu arbeiten als alleinerziehende Mutter, weil es die Betreuungsangebote nicht gibt, noch hat er die Chance, die Schwächen unseres staatlich geprägten Bildungssystems mit eigenen materiellen Mitteln auszugleichen. Und deswegen machen Kinder arm. Und das ist die zweite hochgefährdete Gruppe, die immer am Rande der Armutsrisikogrenze, also am Rande dieser Grenze von 60% des Medianeinkommens balanciert. Ich selbst aus der Mittelschicht komme, behaupte natürlich, wer an der Armutsrisikogrenze lebt, der ist im Sinne der Verwirklichung seiner Chancen wirklich arm. Und das betrifft vor allem Kinder.
Wir müssen über die Migranten reden. Sie machen mittlerweile ein Fünftel der deutschen Bevölkerung aus. In den Großstädten ist die Situation noch etwas dramatischer. Man kann sagen, ungefähr 30% in den Metropolen sind Zuwanderer. Weshalb sind die so besonders gefährdet, in dieser Unterschicht stecken zu bleiben?
Also die Migranten sind besonders betroffen, weil sie aus niedrigeren sozialen Schichten kommen. Das ist also sozusagen in erster Linie kein ethnisches Problem, kein Herkunftsproblem, sondern es ist ein soziales Problem. Sagen auch viele Soziologen, auch Studien zeigen das. Zum Beispiel türkische Unternehmer oder auch türkische Sozialarbeiter, die das studiert haben, ihre Kinder aufs Gymnasium schicken und damit überhaupt kein Problem darstellen. Die haben eine Bildungsambition, die haben einen Aufstiegswillen und die haben dann natürlich auch entsprechend Chancen, gleichwohl in Deutschland leider eine gewisse ethnische Diskriminierung dann immer noch greift, aber grundsätzlich ist es nicht das Problem. Das Problem ist, dass zu viele von den Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, aus untersten sozialen Schichten kommen, mit ganz wenig Chancen. Und wenn Sie mich jetzt fragen, warum das so ist, dann sind wir da an dieser Entwicklung selber dran beteiligt. Wir haben nämlich in Zeiten des Wirtschaftswunders unendlich viele Gastarbeiter angeworben. und nie dafür gesorgt, dass die hier in Deutschland sich verwurzeln und letztendlich auch Aufstiegschancen kriegen, sondern wir wollten, dass sie die einfache Arbeit machen, die viele Deutsche nicht machen wollten oder für die auch keine Arbeitskräfte vorhanden waren.
Ja, und dann vielleicht und wieder verschwinden, geblieben. Wenn die Arbeit nicht mehr gebraucht
genau,
wird.
Genau, und wir dachten, vielleicht würden sie dann irgendwann wieder gehen. Stattdessen sind sie geblieben in ihren Schichten. Sie sind auch arbeitslos geworden, weil die einfache Arbeit sich verlagert hat. Also der umgekehrte Prozess, nicht die Arbeiter sind zur Arbeit gekommen, sondern die Arbeit ist zu den Arbeitern in anderen Ländern mit niedrigeren Lohnniveaus gegangen. Das ist alles der Ursprung dieser Misere. Und wenn man bedenkt, dass in etwa 5 Jahren in den Grundschulen einer jeden deutschen Großstadt die Hälfte der Grundschüler nicht deutscher Herkunft ist, dann können wir uns vorstellen, was auf uns zukommt.
Ich will jetzt auch kommen auf die Frage, wie sich denn die Mittelschicht entwickelt hat in den letzten Dekaden in Deutschland. Es heißt hier, nach dieser Zahl 20,5% sind Einkommensstarke, 54% werden dem Mittelstand zugeschlagen und 25,4% der Unterschicht. Wie ist die Situation der Mitte im Augenblick?
Also wir haben letztendlich die Tendenz gehabt in den letzten Jahren, das haben die Forscher, die auch den Armuts- und Reichtumsbericht zusammengestellt haben, die Zahlen, die haben das erforscht, dass die Mitte schrumpft. Also vor allen Dingen leider nach unten. Das heißt, es gibt eben mehr Leute, die aus der Mitte absteigen, als welche, die dann in obere Schichten aufsteigen. Die soziale Mobilität nach oben hat abgenommen. Man weiß auch, dass davon vor allen Dingen Familien mit Kindern betroffen sind. Insofern schließt das an unser früheres Argument an, dass Kinder fatalerweise in Deutschland das größte Armutsrisiko überhaupt darstellen. Was Mitte, Oberschicht und Unterschicht ist, ist natürlich ganz schwierig zu definieren, weil man müsste dann Einkommensgrenzen festlegen und man müsste im Grunde auch die Selbsteinschätzung mit hereinnehmen. Wenn Sie jetzt einen Autor haben, einen Freien, der in hochprekären Verhältnissen lebt und den fragen, ob er sich eigentlich zur Unterschicht zählen würde, der würde sicher sagen nein. Und auch wir würden sagen nein. Der schreibt wunderbare Bücher, den möchte nur keiner lesen, dem geht's materiell nicht gut, aber er ist gebildet, er ist also nicht Unterschicht. Insofern ist es ganz schwierig zu sagen, was ist jetzt Mittel-, Ober- und Unterschicht? Wo grenzt sich die obere Mittelschicht von der unteren Oberschicht ab zum Beispiel? Wissen wir nicht genau, fairerweise. Aber ich denke, dass diese Zahlen in etwa ein Bild geben. Gleichwohl ist die Mitte natürlich zunehmend heterogen geworden. Sie fächert sich auf, vielleicht bis dahin, dass es sie irgendwann nicht mehr gibt. Sie hat unterschiedlichste Selbstverständnisse, Ansätze, mit Krisen umzugehen. Die Zahl, gut 50% gehören zur Mittelschicht, sind vor allem natürlich an deren Einkommen festgemacht.
Was sich verschlechtert hat, sind eindeutig die Zukunftsperspektiven, die sich die Mitte selber gibt. Wenn wir etwa die Generation unserer Eltern anschauen, die in den 70er Jahren oder 60er Jahren groß geworden sind, die Aufstiegsperspektiven haben, die tatsächlichen Wohlstandsgewinn ununterbrochen erlebt hatten bei großen Wachstumsraten, bei großen Lohnzuwächsen, dann, glaube ich, ist der Unterschied der, dass gewissermaßen die Mitte mit dem Rücken zur Wand heute steht.
Sie steht mit dem Rücken zur Wand vielfach und es gilt eben nicht mehr das alte Aufstiegsversprechen. Das war ja nicht nur eine Perspektive, das war ein Versprechen über mehrere Jahrzehnte. Ist es nach dem Krieg der breiten Masse immer besser gegangen. Das ist heute nicht mehr so. Die Wahrnehmung der Mitte, dass sie mit dem Rücken zur Wand steht, dass sie absteigt, dass sie gefährdet ist, ist sicher der Realität nicht ganz entsprechend, sondern meines Erachtens übertrieben. So viel Mittelschicht steigt dann auch nicht ab. Das hängt aber mit einer, vor allem einer Sache zusammen, die ich ganz interessant finde. Das ist nämlich so, dass heute Leistung und Erfolg nicht mehr zusammenhängen. Man wusste früher genau, was man tun musste, um im Leben Erfolg zu haben, um Geld zu verdienen, sich ein Haus leisten zu können, eine Familie finanzieren zu können und die Kinder gut ausbilden zu können. Man musste also was lernen, eine gute Ausbildung haben, möglicherweise noch studieren, man bekam seine Arbeit, man blieb dort, man machte dort Karriere, stieg Hierarchien hoch bis ins mittlere Management oder sonstige gute Posten, vielleicht sogar auch bis zu einem guten Vorarbeiterposten mit einem gewissen anspruchsvollen Profil. Und dann hatte man sein Einkommen und alles war gut. Heute sind die Erwerbsbiografien ganz andere, sie sind brüchiger geworden. Man weiß heute, dass man viel lernen muss, viel arbeiten, viel leisten, sich gut ausbilden, aber man weiß nicht mehr, ob man dann auch wirklich Erfolg hat. Und wenn man die großen Kündigungswellen der großen Unternehmen anschaut, dann kann man auch sehr genau erkennen, dass die Kündigung eines Arbeitsplatzes nicht viel mit der Leistung des Einzelnen zu tun hat, der dort angestellt war. Das heißt, jemand kann etwas ereilen, einen Einschlag sozusagen in die Biografie, ohne dass er daran überhaupt irgendeine Schuld trägt. Das hat inzwischen längst die Mittelschichten erreicht. Da gibt es ein wunderbares Bild eines Soziologen, der sagt, die Angst kriegt die Bürotürme hinauf. Leistungsbereitschaft und gute Ausbildung sind Voraussetzungen für Erfolg, längst nicht mehr seine Garantie. Das hat sich geändert. Deswegen diese Befindlichkeit, ja. Angst vor der Zukunft, eine Perspektive, die eben nicht mehr nur nach oben geht.
Es gibt ja den Ausspruch, der mir jetzt einfällt von Rathenau, die Wirtschaft ist unser Schicksal. Das würde sich insofern jetzt wieder bestätigen, als eben diese alten Vorstellungen von Leistung, von denen Sie gesprochen haben, die ja mit der Heraufkunft des Kapitalismus aus der protestantischen Ethik sehr stark zusammenhängen, dass diese Vorstellung, was ich individuell erbringe, wirft dann Ertrag ab, jetzt ausgehöhlt sind und damit so eine Art fatalistische Lebensphilosophie in die Mitte einzieht.
Die Konsequenz dessen ist auch, dass wie die Mittelschicht jetzt ihre Kinder erzieht. Ja, wir hören also allerorten, die Mittelschicht investiert unglaublich viel in ihre Kinder, die versucht sie auf Privatschulen zu tun. Und das ist einzig und allein der Angst geschuldet, dass es die auch mal erwischen könnte. Und wenn ich mir persönlich angucke, wie ich meine eigenen Kinder erziehe, dann sage ich manchmal spaßeshalber, was ich mache, ist Risikominimierung. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, aber ich versuche, alles dafür zu tun, dass was Gutes dabei rauskommt. Früher war das viel, viel selbstverständlicher. Das hat sich grundlegend geändert und das führt zum Beispiel auch dazu, dass sich die Gesellschaft immer weiter spaltet. Denn die Mittelschicht will nichts mehr mit den einfachen Arbeitern zu tun haben. Sie ziehen aus den Vierteln weg, kann man ganz deutlich sehen. Städte zerfallen. Sie ziehen aus den öffentlichen Schulen weg. Sie versuchen natürlich alle irgendwie in Privatschulen zu kommen. Sie versuchen, sich materiell die unteren Schichten auf Distanz zu halten. Sie geben ihre Kinder in Nachhilfeschulen. Das sind alles so Entwicklungen, die im Grunde einer gesellschaftlichen Spaltung Vorschub leisten und nichts dazu beitragen, dass wir dieses Unterschichtenproblem in den Griff kriegen.
Bevor wir jetzt auf die Frage kommen, was Sie denn als Lösung für diese diversen jetzt angesprochenen Problemlagen vorschlagen, will ich aber doch zumindest einen kleinen Seitenblick noch auf die Reichen werfen. Ja. Sie tauchen jetzt plötzlich auf, wenn etwa diese großen Banken in die Krise geraten und man von den Abfindungen hört, mit denen dann zum Teil eben die Vorstandsvorsitzenden und so weiter Manager rausmarschieren. Aber diese Reichen haben sich in unserer Gesellschaft versteckt, obwohl sie von der Zahl her zugenommen haben. Zumindest diese eine Zahl ist diesem Bericht zu entnehmen. Von 6,4% ist die Zahl auf 8,8% gewachsen.
Wir wissen, dass die Gesellschaft paradoxerweise ärmer und reicher zugleich wird. Also es gibt Leute, die sehr viel mehr Geld verdienen als früher. Und es gibt Leute, die sehr viel schwieriger aus ihren Milieus herauskommen oder schneller in diese Milieus abrutschen.
Ich will hier noch eine Zahl nachsteuern, die Wähler genannt hat.
Der
Historiker, 12% der Bevölkerung besitzen 60% des Vermögens und 1,7% der Bevölkerung kontrollieren 70% des Bruttosozialprodukts.
Also das mit den 1,7%, das weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob die Top-Banker da wirklich das ganze Sozialprodukt kontrollieren oder Teile. Aber es ist so, das Medianvermögen, also das Vermögen, was wiederum, also die Vermögensgrenze, die die Reichen oder die bessere gestellte Hälfte von der schlechter gestellten Hälfte trennt, liegt bei 15.000 Euro. Das heißt, es ist ungemein niedrig, dass die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, weniger als 15.000 Euro auf der hohen Kante haben. Was hochbedenklich ist, jeder Zweite hat sozusagen kein Vermögen. Und es ist auch klar, dass die Vermögensungleichheit im Grunde zugenommen hat. Was nicht verwunderlich ist, wenn man sich die Aktienmarktentwicklung der letzten Jahre anguckt oder auch die Wirtschaftsentwicklung, diesen Boom, den wir hinter uns haben, dann haben nur die Leute davon profitiert, die auch Vermögen haben und das angelegt haben. Alle anderen haben nicht davon profitiert.
Was soll denn die Politik tun? Denn Sie haben in Ihrem Buch am Ende eine Reihe von Forderungen, um diese Segregation der Gesellschaft, um diese Spaltung der Gesellschaft, diese zunehmende Ungleichheit zurückzudrehen. Was sind Ihre Vorschläge, um aus dieser Falle, die die Unterschicht im Augenblick darzustellen scheint, den Menschen herauszuhelfen?
Die Leute sollen teilhaben, zum Beispiel kulturell teilhaben. Das geht im Grunde nicht mehr über Sozialtransfers. Also wir brauchen nicht mehr umzuverteilen. Das geht nicht mehr über Geld. Das erhöhte Kindergeld, ein Kinderzuschlag, vielleicht noch ein Betreuungsgeld. Das alles ändert an der Lebensperspektive und Lebenswirklichkeit der deklassierten oder benachteiligten Schichten relativ wenig, vor allen Dingen am Nachwuchs. Also müssen wir überlegen, was können wir denn tun, um die Chancen zu verbessern, da rauszukommen, dass jeder im Grunde seine Chance kriegt, aus sich selbst und aus seinen Talenten was zu machen. Das ist derzeit nicht der Fall. Da muss man vor allen Dingen eins machen, man muss daran glauben, dass in diesen Schichten unglaubliche Talente schlummern, dass es wirklich von gesellschaftlichem Interesse ist, die zu heben. Das geschieht gar nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich überhaupt nicht dafür interessiert, was aus diesen Menschen wird. Das muss man ändern. Das muss also in die Köpfe rein. Das muss eine gesellschaftliche Priorität werden. Und jetzt werden Sie mir sagen, das ist ja alles viel zu abstrakt. Jetzt will ich mal was Konkretes hören. Da sage ich Ihnen ein Beispiel. In Amerika, in einem benachteiligten Viertel, hat man Mütter über viele Jahre besucht, Mütter von Neugeborenen, und hat ihnen im Grunde nichts anderes beigebracht, als dass sie mit ihren Kindern reden sollten und ab und an auch mal vorlesen. Denn in den schlechten gesellschaftlichen, in benachteiligten Schichten wird viel zu wenig gesprochen. Am Ende hat man festgestellt, dass nach 7 Jahren die Kinder, die aus diesen Schichten kamen, im Vergleich zu normalen Mittelschichtskindern kaum noch intellektuelle oder kognitive Nachteile hatten. Das heißt, im Grunde müssen wir hier ganz früh anfangen und um junge Familien, die es schwer haben, denen es nicht gut geht, die wenig Geld haben, vielleicht auch wenig Bildung, Netzwerke bauen, die besuchen, bevor es da zu Krisen kommt und ihnen im Grunde den jungen Müttern, meistens sind ja die Mütter dann übrig, beibringen, dass man mit den Kindern sprechen muss, dass man ihnen eben doch vielleicht jeden Tag 20 Minuten was vorliest und dass man sich um sie kümmert und sie auch dafür zu sensibilisieren, sich über die Erfolge von den Kindern zu freuen. Ja, sonst halten sie einen Erziehungsmarathon auch nicht durch, wenn sie nicht immer wieder mal einen Erfolg sehen bei ihren Kindern. Und ich glaube, wenn man das initiieren würde, wenn man da das systematisch sozusagen auf kommunaler Ebene mit erheblichem finanziellen Aufwand der Gebietskörperschaften gemeinsam institutionalisieren könnte, ganz enge Netzwerke, dann wäre schon viel gewonnen.
Ja.
Damit fängt es an. Das ist der erste, allererste Schritt. Dann haben wir die große Chance in Deutschland, über das Schulsystem natürlich an Familien und Kinder heranzukommen, weil wir die allgemeine Schulpflicht haben. Das heißt, Schule an sich ist ein Raum, in dem sich Kinder jahrelang bewegen. Und da brauchen wir gar nicht lang zu fragen, was wir eigentlich da tun müssen. Schulen dürfen nicht mehr nur bilden, kognitive Fähigkeiten vermitteln und Leistung abfragen, sie müssen erziehen. Sie müssen ein Lebensraum für Kinder sein, wo sie sich den ganzen Tag lang aufhalten können. Nicht umsonst hätten doch diese Arche-Gründungen, die es gibt, so einen unglaublichen Zulauf. Die Kinder kommen, essen da zu Mittag und bleiben die Nachmittage dort, weil es eben auch noch eine Hausaufgabenbetreuung gibt, weil es auch noch eine Möglichkeit gibt, ein Hobby zu machen. Der Bedarf, die Nachfrage ist ja offensichtlich da, nur das Angebot fehlt. Wir haben in der Jugendhilfe, in der Krisenintervention überhaupt keine Kürzungen, aber wir haben natürlich ganz hohe Kürzungen bei so Jugendzentren und anderen Institutionen, für die die Mittel nicht mehr ausreichen. Das ist ja ganz fatal. Das heißt, wir kürzen genau da, wo wir Krisenprävention machen könnten. Wir müssen umdenken, weil wir in Deutschland immer denken, wir müssen die Krise bekämpfen. Aber wir müssen nicht die Krise bekämpfen. Wir müssen überhaupt dafür sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt. Weil das ein Kind, was in der Krise ist, hat wahnsinnig viele Nachteile, kommt da auch schlecht raus. Eine Familie auch. Warum sollte eine Familie in eine Krise geraten, nur wenn sie viele Kinder hat?
Wenn ich Sie recht verstehe, Sie sind für Ganztagsschulen oder für eine Verstärkung dieser Ganztagsschulen. Aber Sie sind auch dagegen, dieses dreigliedrige Schulsystem in dieser Form beizubehalten, was zu einer Segregation führt. In dem Sinn, dass wir heute eben von der Hauptschule als Restschule schon sprechen.
Ja, also das dreigliedrige Schulsystem ist für meine Begriffe nicht das Modell der Zukunft. Nur wäre es fatal zu meinen, dass man jetzt durch eine Strukturreform, eine drastische, bessere Schulen hinbekäme. Wir müssen erstmal die Schule in die Lage versetzen, die Kinder zu erziehen, die Starken genauso zu fördern wie die Schwachen. Die Lehrer, sie müssen die Lehrer so ausbilden, dass nicht die Hauptschüler und die Realschüler die fachlich schlechtesten Lehrer haben. Wenn man das alles gemacht hat, diese Art von Hausaufgaben, die den Staat noch sehr viel Geld kosten wird.
Also mehr Geld ist absolut nötig.
Ich glaube, mehr Geld ist absolut nötig. Es ist auch gut angelegtes Geld. Wir müssen in die Lehrerausbildung, die Lehrer müssen in Elternarbeit ausgebildet werden, die Lehrer müssen ganz anders aufgestellt sein, um dieser Probleme Herr zu werden. Die müssen ja eine Erziehungsaufgabe wahrnehmen, die zum Teil in den Elternhäusern nicht mehr stattfindet. Gleichwohl, ich behaupte, wenn Lehrer das schaffen und wenn wir dann versuchen, eine Generation gut auszubilden, wird diese Generation ihre Kinder wahrscheinlich nicht verwahrlosen lassen, sondern sie wird die Werte wiedererkennen. Das ist das Problem, was eben aus diesen Unterschichten erwächst. Da muss man, glaube ich, sehr viel machen und dann kann man langsam auch das dreigliedrige Schulsystem auslaufen lassen, denn das dreigliedrige Schulsystem befördert eine Segregation in unserer Gesellschaft, die Gesellschaft nicht brauchen kann. Wenn Gymnasiasten überhaupt nicht mehr wissen, wie sie mit Hauptschülern umgehen und reden sollen, dann ist das fatal für deren späteren Lebensweg.